Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Dies ist die 24. Lehreinheit mit dem Titel Ansatz der statistischen Thermodynamik. Ich möchte diese Lehreinheit einleiten mit einem Zitat. Da wir ja an der Johannes Gutenberg-Universität an einer Volluniversität sind, können wir auch mal ein bisschen deutlich über unseren naturwissenschaftlichen Tellerrand hinausschauen und uns mal mit der Hochkultur beschäftigen. So, was kommt jetzt? Hier kommt ein Zitat aus Goethes Faust. Nämlich Fausts Monolog, in dem er zu Beginn die wohlbekannten Worte sagt, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und weiter hinten ergänzt er dann, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mit solchen Fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält, beschäftigen sich die Wissenschaften Physik und Chemie. Und da die physikalische Chemie eine Brückendisziplin zwischen beidem ist, ist es vor allem die physikalische Chemie, die solche Fragen adressiert. Die sozusagen Nieten und Bolzen, die die Welt im Innersten zusammenhalten, sind die Thermodynamik und die Quantenmechanik. Thermodynamik und Quantenmechanik sind ganz fundamentelle Grundlagenwissenschaften, die die tiefliegendsten Grundnaturprinzipien adressieren. Die Thermodynamik haben wir in unserer PC1-Vorlesung ausgiebig kennengelernt. Wir haben erkannt, dass es in der Thermodynamik um eine makroskopische Beschreibung von stofflichen Systemen geht. Mit Systemen sind hierbei Vielteilchensysteme gemeint, die wir in der Thermodynamik vor allem erstmal beschreiben, konkret auf mathematische Art durch Zustandsfunktionen. Dass da Teilchen in dem System sind, diese Information brauchen wir dafür übrigens eigentlich gar nicht. Die klassische Thermodynamik ist eine vollständige Kontinuumswissenschaft, für die der mikroskopische Aufbau der beschriebenen Systeme völlig irrelevant ist. Wir haben den im Laufe unserer Vorlesung sehr oft trotzdem herangezogen, weil es sehr illustrativ ist, vor allem für uns als Chemikerinnen und Chemiker, die sehr gerne und oft in Teilchenbildern denken. Aber nochmal, das wird eigentlich in dem Gebiet der Thermodynamik an sich gar nicht gebraucht. Die Quantenmechanik, die lernen Sie noch kennen, in der PC2 und auch noch in der PC3-Vorlesung. Das zieht sich bis hin in die PC4 dann noch weiter. In diesem Gebiet geht es uns um eine mikroskopische Beschreibung von Einzelteilcheneigenschaften, das heißt Atom- oder Moleküleigenschaften. Da diese klein sind, können wir für deren Beschreibung nicht mehr die klassischen Gesetze der Newtonschen Mechanik oder der Elektrodynamik verwenden, sondern müssen uns der Wellenmechanik bedienen, was uns zu einer ganz elementaren Basis der Quantenmechanik führt, der Schrödinger-Gleichung, die zu lösen Ausgangspunkt von wirklich fast jeder quantenmechanischen Betrachtung ist. Wenn wir das jetzt beides haben, dann können wir also mit der Quantenmechanik Einzelteilchen vollständig beschreiben, wohingegen wir mit der Thermodynamik Vielteilchenverbände beschreiben. Die Frage ist nun, wie hängt denn jetzt das eine mit dem anderen zusammen? Ist es uns beispielsweise möglich, aus den quantenmechanischen Eigenschaften von Einzelteilchen auf makroskopische Materialparameter zu schließen? Also wenn wir beispielsweise die quantenmechanischen Eigenschaften, zum Beispiel die Energieeigenwerte eines einzelnen, sagen wir mal, Heliumatoms kennen, die in dessen Wellenfunktionen drin stecken und sich da rausholen lassen sozusagen durch Anwendung mathematischer Operatoren. Können wir dann daraus auch quantitativ ableiten, wie beispielsweise die Wärmekapazität von einem Mol Heliumgas ist? Genau dieser Frage widmet sich die statistische Thermodynamik. Das Ziel der statistischen Thermodynamik ist demnach die Bestimmung der makroskopischen, das heißt thermodynamischen Eigenschaften von Vielteilchensystemen aus ihren mikroskopischen, das heißt molekularen Eigenschaften. Dabei haben wir ein Problem, oder drücken wir es mal positiv aus, eine Herausforderung. In einem Vielteilchensystem sind das wirklich viele Teilchen, die da drin enthalten sind. Also selbst wenn wir von Teilchenmengen wie einem Nanomol sprechen, das wir aus chemischer Perspektive schon als verschwindend wenig ansehen würden, dann sind das immerhin noch sowas um die Größenordnung 10 hoch 14 Teilchen. Also das sind 100 Billionen Teilchen. Und diese immens vielen Teilchen verhalten sich in diesem Vielteilchenverbund auch nicht alle gleich, sondern es liegen Verteilungen der Teilcheneigenschaften vor. Deshalb ist es notwendig, wenn wir von Einzelteilcheneigenschaften hin zu Vielteilcheneigenschaften kommen wollen, statistische Verfahren anzuwenden. Deshalb wird das nun folgende Kapitel der statistischen Thermodynamik relativ mathematisch sein. Aber ich kann jetzt schon sagen, keine Sorge, das ist keine höhere komplizierte Mathematik. Alles, was wir bisher an Mathematik verwendet haben, das ist vor allem sehr einfache Differential- und Integralrechnung, wird vollumfänglich ausreichen, um die statistische Thermodynamik auf Niveau der PC1-Vorlesung verstehen zu können. Eine gewisse Schwierigkeit wird hier und da manchmal daran liegen, dass die Funktionen, die wir beispielsweise ableiten müssen, uns noch nicht so greifbar und bekannt sind, weil die beispielsweise Fakultäten enthalten werden. Aber auch hier kann ich Sie jetzt schon beruhigen, wir können uns und werden uns an solchen Stellen das Leben dann immer leichter machen, indem wir geeignete Näherungen anwenden. Dadurch wird dann öfters der Logarithmus auftreten, aber den kennen wir ja mittlerweile schon und wissen ihn mathematisch gut zu handhaben. Wir haben in dieser gerade genannten Einleitung schon mehrfach die Begriffe mikro- und makroskopisch verwendet und gesehen, dass es eben genau das Grundanliegen der statistischen Thermodynamik ist, zwischen diesen beiden Welten eine Brücke herzustellen. Wenn wir das tun wollen, dann müssen wir, wie immer, wenn wir in ein neues Teilgebiet einsteigen, erstmal genau definieren, was wir damit eigentlich meinen. Wir müssen also Begriffsdefinitionen einführen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen die Begriffe Mikro- und Makrozustand zunächst einmal konkretisieren. Wir betrachten dazu ein System mit n Teilchen, die jeweils f Freiheitsgrade haben. Also nehmen wir mal vereinfachend an, das ist ein Edelgas, dann haben wir n Gasatome, die ihrerseits nur Translationsfreiheitsgrade haben. Das heißt, die Anzahl Freiheitsgrade f wäre dann 3n. Die Beschreibung eines Mikrozustands in so einem System werden Sie in der PC2 noch kennenlernen. Die geschieht quantenmechanisch und führt uns zu Quantenzahlen, die dann eben den Mikrozustand beschreiben. In dem genannten Beispielsystem brauchen wir f solche Quantenzahlen. Die nennen wir mal n1, n2, n3, n4 und so weiter bis nf. Für eine makroskopische Beschreibung, also eine Beschreibung des Makrozustands, wissen wir schon, dass diese durch Angabe der charakteristischen thermodynamischen Funktionen erfolgt. Das heißt also durch eins der thermodynamischen Potenziale G als Funktion von P und T, U als Funktion von S und V, F als Funktion von V und T oder H als Funktion von S und P. Und weiterhin geben uns auch die Ableitungen dieser Funktionen Beschreibungsgrößen an die Hand. Beispielsweise die Ableitung von U nach T oder von H nach T, die den Wärmekapazitäten CV und CP entsprechen. Machen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen konkreter. Wir schauen dazu auf ein Beispiel, wie es uns in Abbildung 1.4 gezeigt ist. Wir betrachten ein isoliertes System, dessen Makrozustand festgelegt ist durch die Gesamtteilchenzahl n, die konstant sei, das heißt, es tritt kein Stoffaustausch mit der Umgebung auf, durch das Volumen V, das ebenfalls konstant sei, das heißt, wir haben also auch keinen Arbeitsaustausch mit der Umgebung, und durch die innere Energie U, die auch konstant sei, weil das System ja isoliert ist und demnach keine Wärme austauscht. Und gerade eben haben wir ja gesagt, dass es auch keine Arbeit austauscht. Das heißt, demnach ist auch die innere Energie konstant. Wir haben es hier mit einem sogenannten NUV-Makrozustand zu tun, wobei N, U und V Zustandsvariablen sind. N ist die Gesamtteilchenzahl, U ist die innere Energie und V ist das Volumen. Wir schauen uns das jetzt in Abbildung 4.1 für ein Beispielsystem an, das ganz einfach ist. Das enthält nur drei Teilchen, also beispielsweise drei Heliumatome. N ist demnach 3. Und wir nehmen an, die gesamtinnere Energie lässt sich darstellen als 3 Epsilon. Epsilon sei irgendein Grundenergiewert und die Gesamtenergie dieses Systems sei jetzt das Dreifache davon. Und das Volumen sei irgendein Normvolumen V0. Im oberen Teil von Abbildung 4.1 ist Ihnen dieses System jetzt schematisch dargestellt. Also der dicke Kasten symbolisiert, dass es ein isoliertes System ist. Da drin befinden sich diese drei Teilchen. Die sind da jetzt auch gar nicht extra gezeichnet, weil bei einer makroskopischen Beschreibung brauchen wir die eigentlich gar nicht. Und die wichtigste Angabe dieses Systems ist uns über das thermodynamische Potenzial U gegeben, das uns eben die konstante Gesamtenergie des Systems denotiert. Im unteren Teil von Abbildung 4.1 sind jetzt einige Mikrozustände gezeichnet. Das heißt, da sehen wir jetzt Teilchen, da sehen wir die drei Atome, die uns hier durch einen schwarzen, einen grünen und einen blauen Punkt symbolisiert sind. In der mikroskopischen Betrachtungsweise sehen wir, dass in unserem System bestimmte quantenmechanische Energieniveaus vorliegen, die sich als ganzzahlige Vielfache der Basisenergieeinheit sozusagen Epsilon darstellen. Wir haben ein Energieniveau 0 Epsilon, ein Energieniveau 1 Epsilon, ein Energieniveau 2 Epsilon und ein Energieniveau 3 Epsilon. Und die Teilchen können jetzt diese Energieniveaus bevölkern. Wir interessieren uns jetzt für solche Arten von Bevölkerung der Energieniveaus, sodass da als Gesamtenergie 3 Epsilon rauskommt. Das ist in dem Mikrozustand 1 dergestalt realisiert, dass alle drei Teilchen das Energieniveau 1 Epsilon bevölkern. Dann kommt da insgesamt 3 Epsilon als Gesamtenergie raus. Im Mikrozustand 2 ist das jetzt anders realisiert. Da bevölkert ein Teilchen, das schwarze, das Energieniveau 0 Epsilon. Ein Teilchen, hier das grüne, bevölkert das Energieniveau 1 Epsilon. Und das dritte Teilchen, das blaue, bevölkert das Energieniveau 2 Epsilon. Wieder ergibt das in Summe die uns hier interessierende Gesamtenergie von 3 Epsilon. Und ganz unten in Abbildung 4.1 sind noch drei weitere Mikrozustände gezeichnet, die Mikrozustände 3, 4 und 5, in denen die Gesamtenergie von 3 Epsilon sich jetzt so konstituiert, dass ein Teilchen in dem Quantenniveau 3 Epsilon sitzt und die beiden anderen Teilchen in dem Quantenniveau 0 Epsilon sitzen. Und jetzt gibt es da drei verschiedene Permutationen, welches jetzt oben und welche beiden unten sind. Das ergibt dann die drei Mikrozustände 3, 4 und 5. Wir merken uns hierbei, all diese 5 Mikrozustände, und übrigens, das sind noch nicht mal alle, wir können hier noch weitere zeichnen, die auch den Gesamtzustand 3-Epsilon realisieren, all diese Mikrozustände realisieren den eingangs genannten Makrozustand. Wir sehen also, ein bestimmter Makrozustand lässt sich durch eine große Anzahl Mikrozustände realisieren. Wir nennen diese Anzahl Omega. Wir müssen diese Aussage streng genommen noch ein klein bisschen einschränken, nämlich dergestalt, dass wir sagen, ein bestimmter Makrozustand lässt sich durch eine große Anzahl Omega erlaubter, das heißt zugänglicher Mikrozustände realisieren. In der Quantenmechanik sind nämlich manchmal Zustände, obwohl wir uns die auf dem Papier schön hinschreiben können, nicht zugänglich, weil sie bestimmte quantenmechanische Grundprinzipien, sogenannte Auswahlregeln, verletzen. Das lernen Sie dann in der PC2 und in der PC3 noch ausgiebig kennen. Wir wollen das für unsere Betrachtung hier jetzt einmal ignorieren. Das heißt, alle Mikrozustände, für die wir uns interessieren, die seien auch zugänglich. Also die verletzen jetzt keine solche Grundprinzipien der Quantenmechanik. Wir nehmen nun an, dass alle Mikrozustände, das heißt also streng genommen alle zugänglichen Mikrozustände, eines isolierten Systems gleich wahrscheinlich sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines bestimmten Mikrozustands R, den nennen wir PR, sei 1 durch Omega für alle zugänglichen Mikrozustände R und 0 für alle nicht zugänglichen, die wir hier jetzt aber eben, wie gesagt, ignorieren wollen. Das drückt die in Gleichung 410 aus. Was wir hier jetzt formuliert haben, ist die zentrale Ausgangshypothese der statistischen Thermodynamik. Nur durch diese Grundannahme können wir von jetzt an überhaupt weitermachen. Diese Grundannahme lässt sich aus den grundlegenden, ganz tiefen Prinzipien der Physik begründen. Das wollen und können wir an dieser Stelle nicht tun, sondern nehmen das Ergebnis hier jetzt einfach hin und merken uns damit, es gibt vielerlei Mikrozustände, die einen uns interessierenden Makrozustand realisieren und die sind aber alle gleich wahrscheinlich. Die Anzahl der Mikrozustände, die nennen wir Omega und diese Zahl ist gemeinhin sehr groß. Das Beispiel, was wir hier gerade diskutiert haben, ist ein sehr überschaubares, aber das ist es auch nur, weil wir da nur 3 Teilchen betrachten. Würden wir das beispielsweise mit 10 Teilchen machen, dann müssten wir da schon viel mehr solche Kästchen hinmalen, um die Vielzahl möglicher Zustände, die es dann gäbe, abbilden zu können. Was wir übrigens auch schon hier sehen können, ist, dass die Anzahl der Mikrozustände, die einen bestimmten Makrozustand realisieren, abhängig davon ist, wie der Makrozustand ist. Also, wenn wir beispielsweise jetzt mal einen anderen Makrozustand uns anschauen wollen, beispielsweise einen mit einer Energie U gleich 9 Epsilon, dann gibt es für den, wenn das sonstige Variablenensemble gleich sein soll, also vor allem konkret, wenn es nach wie vor nur 3 Teilchen sein sollen und wenn wir nach wie vor nur Energieniveaus von 0 Epsilon bis 3 Epsilon erlauben, dann gibt es dafür nur einen einzigen Mikrozustand, nämlich alle 3 Teilchen müssen dann im obersten Niveau sein, 3 Epsilon, damit das insgesamt 9 Epsilon ergibt. Wir können uns das an einem anderen Beispiel auch noch klar machen. Das ist ein Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich schon aus Ihrer Mathematikausbildung. Das Würfelspiel mit 2 Würfeln. Hier sei der Makrozustand die Gesamtaugenzahl, die wir würfeln können. Und die konstituiert sich aus verschiedenen Mikrozuständen, nämlich den jeweiligen Augenzahlen der beiden Würfel A1 und A2. Das ist in der Gleichung 411 hingeschrieben. Die beiden Einzelwürfelergebnisse A1 und A2, das können jetzt Zahlen zwischen 1 und 6 sein. Ne? Also jeder Würfel kann ja entweder 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 anzeigen. Und die Summe der Augenzahlen S, das können jetzt Werte zwischen 2 und 12 sein. In Abbildung 4.2 ist Ihnen gezeigt, wie die verschiedenen möglichen Makrozustände S, 2 bis 12, durch Mikrozustände realisiert sind. Und wir sehen darin schon, dass der Makrozustand S gleich 7 durch die meisten Mikrozustände realisiert wird und demnach am wahrscheinlichsten ist. In so einem Würfelspiel mit 2 Würfeln sollten wir unser Geld also immer auf die 7 setzen, weil die durch die meisten Würfelkombinationen realisiert wird. Für diesen Makrozustand gibt es demnach die meisten Mikrozustände. Übrigens, würden wir jetzt dieses Spiel mit 3, 4, 5 oder N Würfeln spielen, so würde der häufigste Makrozustand gegenüber den anderen immer signifikanter werden. Das heißt, da sollten wir dann erst recht unser Geld draufsetzen, weil die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses häufigsten Makrozustands dann gegenüber den anderen Makrozuständen auch deutlich betont ist. Das heißt, die Eigenschaften von Vielteilchensystemen werden für große N vorhersagbar. Dieser Umstand ist bekannt als das Gesetz der großen Zahlen. Eine andere eindrucksvolle Visualisierung dieses Prinzips ist das Experiment mit dem sogenannten Galtonschen Brett. Wenn Sie wollen, können Sie das mal in die Suchmaske einer Videoplattform Ihrer Wahl eingeben. Da werden Sie das Experiment sehen. Das Gärtenbrett, oder auch Zufallsbrett genannt, das nach dem britischen Naturforscher und Schriftsteller Francis Galton benannt ist, der übrigens ein Cousin von Charles Darwin war, ist eine reihenartige Anordnung von Nägeln auf einem Brett, die auf regulären Gitterpositionen reihenförmig immer sozusagen auf Lücke angeordnet sind. Und in dem Galtonschen Versuch dienen diese jetzt als Hindernisse für eine Reihe von oben eingeworfener Kugeln, die immer, wenn sie auf solch ein Hindernis treffen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder nach links oder rechts abprallen können. Nach dem Passieren einer Reihe von solchen Hindernissen werden die Kugeln in Fächer aufgefangen und können da gezählt werden. Und das Ergebnis der Häufigkeitsverteilung, wie viele Kugeln in welchem Behälter landen, ist eine Binomialverteilung, die für den Grenzfall unendlich vieler und dafür unendlich schmaler Behälter zu einer Gauss-Verteilung wird. In diesem Versuch gilt auch das Gesetz der großen Zahlen. Ein einzelner Pfad einer Kugel ist unvorhersagbar. Aber die meisten Pfade führen uns in den mittleren Behälter und demnach liegt dort zum Schluss auch die größte Anzahl Kugeln vor. In diesem Experiment wird also die Zukunft vorhersagbar, während die Vergangenheit, also der Weg, den jede einzelne Kugel beschritten hat nach Durchführung des Experiments, unbekannt ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis zu Francis Galton einfügen. So großartig seine Arbeit zu dem nach ihm benannten Zufallsbrett war und so großartig generell seine Arbeiten im Gebiet der statistischen Datenauswertung waren. Beispielsweise hat er auch zusammen mit seinem Freund Pearson den Korrelationskoeffizienten eingeführt und die Methode der Regressionsrechnung mitbegründet, die sie beispielsweise im PC-Grundpraktikum bei jeder Messdatenauswertung anwenden. So großartig nun aber all diese Beiträge waren, so problematisch war seine Arbeit bei der Begründung des, in meiner Sicht, pseudowissenschaftlichen Gebiets der Eugenik, das vor allem im Nationalsozialismus die dunkelsten Seiten vermeintlich wissenschaftlicher Ansätze zum Vorschein gebracht hat. Wir sind ja in unserer Vorlesung an früherer Stelle, als wir das chemische Gleichgewicht diskutiert haben, schon mal auf etwas Ähnliches gestoßen bei dem Wissenschaftler Fritz Haber, der gleichsam für die Menschheit bedeutsame, dienliche Beiträge geliefert hat und andererseits durch sein Tun Schreckliches bewirkt hat. Bei Francis Galton ist das ähnlich. Für die statistische Thermodynamik oder ganz generell die statistische Mechanik ist der Galtonsche Versuch mit dem Zufallsbrett ein ganz elementarer Grundstein. Vielleicht kommt Ihnen das Prinzip ja auch schon bekannt vor, denn wir haben das im Grunde in unserer Vorlesung schon mal früher diskutiert, als wir uns für den Irrflug interessiert haben in unserer Lehreinheit über die Diffusion. Auch dort gibt es, wie wir uns das am Beispiel des eindimensionalen Irrflugs klargemacht haben, eine Vielzahl möglicher Pfade, die ein diffundierendes Teilchen beschreiten kann. Die meisten davon führen uns zurück zum Ursprung oder in die Nähe davon, nur wenige davon führen uns weit weg vom Ursprung. Auch hier gelten die Fundamentalprinzipien, die wir uns jetzt hier an der Schwelle des Gebiets der statistischen Thermodynamik klargemacht haben. Die einzelnen Pfade, die das Teilchen beschreiten kann, sind Mikrozustände. Die letztlich daraus resultierende Verschiebung entspricht einem Makrozustand. Bestimmte Makrozustände, konkret die, die nur wenig Nettoverschiebung haben, werden durch viele Mikrozustände realisiert. Andere Makrozustände, konkret die, bei denen das Teilchen am Ende weit vom Ursprung entfernt ist, werden nur durch wenige Mikrozustände realisiert. Alle Mikrozustände per se sind gleich wahrscheinlich. Und so ist es die Anzahl der Mikrozustände, die einen bestimmten Makrozustand realisieren, die bestimmt, wie wahrscheinlich dieser Makrozustand wird. Durch eben jene Verbrückung der mikroskopischen mit der makroskopischen Ebene wird es uns am Ende möglich sein, makroskopische Eigenschaften mit mikroskopischen Systemkonfigurationen zu korrelieren. In der statistischen Thermodynamik geht es uns nun also um genau so etwas. Wir wollen in dieser Disziplin abschätzen, wie die Mikrozustände eines Systems sind. Wir erahnen hier schon, dass uns das für Probleme oder große Herausforderungen führen wird, weil das eben eine große Anzahl an Mikrozuständen sein wird. Also, solange es noch drei Teilchen sind, geht's. Aber sobald das schon ein bisschen mehr als drei werden, können wir schon erahnen, wird das nicht mehr handhabbar sein. Wir müssen also Hilfsmittel benutzen und in der Tat gibt es da einige sehr zweckdienliche, die wir uns jetzt vergegenwärtigen wollen. Das führt uns zum Instrumentarium der Verteilungen und Gewichte. Wir betrachten wieder ein System aus n Teilchen, in den zugänglichen, das heißt quantenmechanisch erlaubten Energiezuständen ε1, ε2, ε3 und so weiter bis ε i. Eine sogenannte Verteilung, die wir mit dem Symbol F kennzeichnen, gibt uns nun an, wie viele Teilchen einen bestimmten Zustand besetzen. Also beispielsweise dergestalt, dass eine Verteilung F uns sagt, eine gewisse Anzahl N0-Teilchen befinden sich im Energiezustand ε0, eine gewisse Anzahl N1-Teilchen befinden sich im Energiezustand 1 und so weiter und so fort, bis hinzu eine Anzahl Ni-Teilchen befinden sich im Energiezustand ε i. Die Kurznotation dafür wäre F ist gleich in Klammern N0, N1, N2 und so weiter bis Ni. Das heißt, was uns die Verteilung F angibt, sind die Besetzungszahlen der Energiezustände. Wie eben gerade gesagt, sie gibt uns an, wie viele Teilchen einen bestimmten Zustand besetzen. Wichtig, die gibt uns an, wie viele Teilchen, aber nicht, welche Teilchen konkret einen bestimmten Zustand besetzen. Oftmals ist uns Letzteres aber egal, denn wir können uns das ja fast schon intuitiv vorstellen, dass die makroskopische Beschaffenheit eines Vielteilchensystems selbstverständlich was damit zu tun haben wird, wie viele Teilchen welche quantenmechanischen Energieniveaus bevölkern. Aber nicht, welche Teilchen konkret jetzt welches Niveau bevölkern, sondern nur, dass das so und so viele für dieses Niveau, so und so viele für jenes Niveau und so viele für jenes Niveau tun. Den Begriff der Verteilung an die Seite gestellt ist der Begriff des Gewichts einer Verteilung. Dies denotieren wir durch das Zeichen T. Das Gewicht T einer Verteilung gibt uns an, durch wie viele Mikrozustände die betreffende Verteilung realisiert werden kann. Also machen wir uns das am besten wieder an einem Beispiel klar. Wir kommen wieder auf unser Beispiel aus Abbildung 4.1 zurück. Da haben wir ja einige Mikrozustände für den Makrozustand n gleich 3, u gleich 3 Epsilon und v gleich v 0 hingezeichnet. Also 5 Stück haben wir hingezeichnet. Es gäbe da insgesamt noch mehr, aber wir haben jetzt diese 5 mal hingezeichnet. Und da sehen wir schon mit Blick auf Abbildung 4.1, dass die ganz unten gezeichneten Mikrozustände 3, 4 und 5 sich zu einer Verteilung gruppieren, in der eben die Besetzungszahl des untersten quantenmechanischen Energieniveaus 0 Epsilon gleich 2 ist, die Besetzungszahl des darüber liegenden quantenmechanischen Energieniveaus 1 Epsilon 0 ist, die Besetzungszahl des darüber liegenden Energieniveaus 2 Epsilon ist auch 0 und die Besetzungszahl des höchsten Energieniveaus 3 Epsilon ist 1. Das heißt, die Notation dieser Verteilung F wäre dann 2 0 0 1. Und die ist jetzt eben realisiert durch den Mikrozustand 3, durch den Mikrozustand 4 und durch den Mikrozustand 5. Weil die sich ja nur darin unterscheiden, welches Teilchen konkret sich jetzt wo da befindet. Aber das ist uns ja bei der Verteilung eben genau egal. Es geht uns nur darum, wie viele Teilchen bestimmte Zustände bevölkern, nicht welche. Also es ist uns da jetzt egal, ob es das grüne, das blaue oder das schwarze Teilchen ist, was im obersten Zustand ist, sondern uns ist nur wichtig, dass da eins sein soll. Demnach ist diese gerade diskutierte Verteilung durch 3 verschiedene Mikrozustände realisiert. Die Verteilung, die dem Mikrozustand 1 entspricht, also die Besetzungszahl 0, 3, 0, 0 hat, ist hingegen nur durch einen Mikrozustand realisiert. Das heißt, die erstgenannte Verteilung hat ein dreimal so hohes Gewicht wie die zweitgenannte Verteilung. In Tabelle 6 sind Ihnen mal alle Verteilungen, die für das Beispiel in Abbildung 4.1 möglich sind, aufgelistet. Konkret können wir da 3 Verteilungen voneinander abgrenzen. Verteilung 1 ist die, die wir gerade eben als letztes erwähnt hatten. Das heißt die, wo alle 3 Teilchen im quantenmechanischen Energieniveau 1 Epsilon sitzen, was dann insgesamt 3 Epsilon ergibt. Das soll ja unsere Gesamtenergie U sein. Verteilung 2 ist die, die wir davor diskutiert hatten, in der 2 Teilchen sich im ganz untersten Niveau 0 Epsilon befinden, gar kein Teilchen hingegen sich im darüberliegenden Energieniveau 1 Epsilon befindet und wiederum nochmals gar kein Teilchen sich im darüberliegenden Energieniveau 2 Epsilon befindet und sich ein Teilchen dann noch im höchsten Energieniveau 3 Epsilon befindet. Und es gibt auch noch eine dritte Verteilung, das ist die, die in Abbildung 4.1 als Mikrozustand 2 dargestellt ist. Hier in Tabelle 6 ist die jetzt als Verteilung 3 denotiert. Das ist die mit den Besetzungszahlen 1, 1, 1, 0. Also wo ein Teilchen das Energieniveau 0 Epsilon bevölkert, ein Teilchen das Energieniveau 1 Epsilon bevölkert und ein drittes Teilchen das Energieniveau 3 Epsilon bevölkert und eben keins im höchsten Energieniveau 3 Epsilon ist. Diese Tabelle 6 fasst also alle möglichen Verteilungen des in Abbildung 4.1 gezeigten Beispiels zusammen und listet sie in der Notation auf, wie wir es gerade eben definiert haben, als Serie von Besetzungszahlen der Zustände. Um jetzt die dazugehörigen Gewichte dieser 3 Verteilungen zu bestimmen, machen wir uns mal die Arbeit und notieren jetzt wirklich mal alle Mikrozustände des Systems, die es gibt. Also in Abbildung 4.1 waren wir ja da noch ein bisschen faul und haben jetzt nur 5 der möglichen Mikrozustände skizziert. Jetzt müssen wir doch mal den Fleiß aufbringen und alle uns hinschreiben. Wir brauchen die jetzt nicht alle so grafisch skizzieren, wie das in Abbildung 4.1 geschehen ist, sondern schreiben die einfach tabellarisch hin. Das ist uns in Tabelle 7 gelistet. Da sind uns die 3 Teilchen, das schwarze, das blaue und das grüne, die jetzt hier als Teilchen A, Teilchen B und Teilchen C beschrieben sind, genannt. Und es ist gelistet, in welchen Mikrozuständen die sich befinden können, so dass da insgesamt eine Gesamtenergie von 3 Epsilon rauskommt. Das kann jetzt entweder so geschehen, dass jedes Teilchen eine Energie von einem Epsilon hat, dann ergibt das insgesamt 3 Epsilon. Oder es kann so sein, dass 2 Teilchen eine Energie von 0 haben und das dritte eine Energie von 3 Epsilon. Da gibt es dann 3 verschiedene Permutationen, wie man das auf die 3 Teilchen aufteilen kann. Oder es kann so geschehen, dass ein Teilchen die Energie 0 hat, ein Teilchen die Energie Epsilon hat und ein Teilchen die Energie 2 Epsilon hat. Auch das ergibt in Summe eine Gesamtenergie von 3 Epsilon. Und da gibt es jetzt insgesamt 6 verschiedene Permutationen, wie sich das auf die 3 Teilchen aufteilen kann. Das entspricht den 3 Verteilungen, die uns in Tabelle 6 gelistet waren, wie das ganz unten jetzt in Tabelle 7 zusammengefasst ist. Wir sehen, Verteilung 1 aus Tabelle 6 wird nur durch eine Kombination realisiert, hat also ein Gewicht 1. Verteilung 2 wird durch 3 Permutationen realisiert, das heißt, die hat ein Gewicht 3. Und Verteilung 3 wird durch 6 Permutationen realisiert, das heißt, die hat ein Gewicht 6. Verteilung 2 hat also ein dreimal so hohes Gewicht wie Verteilung 1, das haben wir ja vor ein paar Minuten schon gesagt. Verteilung 3 hat sogar ein 6-mal so hohes Gewicht wie Verteilung 1. An der Stelle lohnt sich ein kleines Gedankenexperiment übrigens. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir betrachten jetzt dieses Beispielsystem und wir betrachten das 10 Sekunden lang. Was werden wir da im Mittel sehen? Na, wir haben ja gesagt, alle Mikrozustände sind gleich wahrscheinlich. Das heißt, dann sollten wir ungefähr eine Sekunde lang Verteilung 1 sehen, denn in dem Zeitintervall von 10 Sekunden müsste sich das System im statistischen Mittel eine Sekunde lang in dem Mikrozustand befinden, der eben Verteilung 1 entspricht. Wohingegen wir 3 Sekunden lang Verteilung 2 sehen würden und 6 Sekunden lang Verteilung 3 sehen würden. Weil, wenn alle Mikrozustände gleich wahrscheinlich sind, dann müssten wir so im Mittel für jeweils eine Sekunde einen der 3 sehen, die Verteilung 2 realisieren. Und das ergibt dann eben insgesamt, dass wir diese Verteilung 3 Sekunden lang sehen sollten. Und wir müssten im Mittel jeweils eine Sekunde lang einen der Mikrozustände sehen, der zur Verteilung 3 gehört. Und da wir da insgesamt 6 haben, die dazu gehören, müssten wir im Mittel 6 Sekunden lang Verteilung 3 sehen. Und jetzt machen wir noch ein zweites Gedankenexperiment. Jetzt stellen wir uns vor, wir betrachten jetzt nicht dieses eine System 10 Sekunden lang, sondern wir betrachten 10 solcher Systeme jeweils eine Sekunde lang oder nur einen Augenblick lang. Was würden wir da sehen? Da würden wir sehen, ein System dieses Ensembles müsste in dem Moment gerade Verteilung 1 aufzeigen, 3 Systeme müssten Verteilung 2 aufzeigen und 6 Systeme müssten Verteilung 3 aufzeigen. Wenn das gilt, wenn also der Scharmittelwert über viele Systeme gleich dem Zeitmittelwert eines Systems ist, dann sprechen wir von einem ergodischen System. Hier gilt das Ergodizitätsprinzip. Wir können uns das auch an dem Würfelbeispiel aus Abbildung 4.2 klar machen. Auch bei diesem Experiment sollte es statistisch egal sein, ob eine Person mit den beiden Würfeln 10.000 Mal würfelt oder ob 10.000 Personen mit den beiden Würfeln jeweils einmal würfeln. Die Zusammentragung aller Ergebnisse sollte in beiden Fällen die in Abbildung 4.2 skizzierte Binomialverteilung ergeben, mit dem häufigsten Gesamtergebnis einer Gesamtaugenzahl von S gleich 7. Das scheint Ihnen vielleicht jetzt sehr trivial zu sein und Sie können sich vielleicht gar nicht vorstellen, warum das denn mal nicht so sein sollte. Warum stellen wir das jetzt eigens heraus und geben dem sogar so einen hochtragenden Namen wie ergodisches System? Gibt es denn dann auch nicht-ergodische Systeme, also die dieses sehr trivial erscheinende Grundprinzip, dass sich bei gleicher Wahrscheinlichkeit aller Mikrozustände, die im zeitlichen Mittel mit derselben Statistik manifestieren sollten wie im Scharmittel oder Ensemblemittel? Ja, solche Systeme gibt es natürlich in der Tat. In meinem eigenen Forschungsgebiet spielen die eine sehr große Rolle. Ich habe ja schon ein paar Mal durchblicken lassen in dieser Vorlesung, mein Forschungsgebiet ist die physikalische Chemie der Polymere. Und in Polymersystemen haben wir es in der Tat oft mit Nicht-Ergodizität zu tun, weil wir es da generell mit langsamer Dynamik zu tun haben. Das kann so weit gehen, dass wir es mit gar keiner Dynamik zu tun haben. Das heißt, dass die Polymerketten im System keine Platzwechselvorgänge vollziehen können. Beispielsweise, weil sie alle miteinander verknüpft sind in einem Polymernetzwerk. Oder weil die Temperatur so niedrig ist, dass Bewegung de facto nicht möglich ist. Wir sprechen dann vom sogenannten Glaszustand, der in Polymersystemen eine herausragende Rolle spielt. Und in solch einem System können sich räumliche Inhomogenitäten nicht ausgleichen. Das heißt, wir haben es da in manchen Raumbereichen mit einer hohen Dichte an Material zu tun, in anderen Raumbereichen mit einer geringeren Dichte an Material. Und wenn ich mir jetzt die Eigenschaften dieses Systems in diesem oder in jenem Punkt angucke, dann unterscheiden die sich voneinander. Und das kann sich auch über die Zeit nicht ausgleichen. Das heißt, hier ist jetzt der Scharmittelwert, also eine uns interessierende physikalische Eigenschaft, wie zum Beispiel der Brechungsindex, gemittelt über die ganze Probe, ein anderer, als wenn ich den an einem Ort in der Probe über die Zeit mittle. Denn die Orte sind unterschiedlich in der Probe. Und das kann sich auch nicht zeitlich ausgleichen, wie es das normalerweise in flüssigen Systemen in Sekundenschnelle kann. Hier haben wir es also mit Nicht-Ergodizität zu tun. Im Rahmen unserer Grundvorlesung werden wir allerdings solche zwar sehr spannenden, aber dann leider auch kompliziert zu behandelnden Systeme ausklammern und ausschließlich ergodische Systeme betrachten. So, nach diesem kurzen Einschub jetzt wieder zurück zum roten Faden. Wir können also allgemein festhalten, in einem System mit n Teilchen und einer Verteilung f auf die erlaubten Quantenzustände mit der Energie ε0, ε1, ε2 und so weiter, ist das Gewicht der Verteilung F gegeben durch Gleichung 412. Das Gewicht der Verteilung T von F ist gegeben als N-Fakultät durch das Produkt der Fakultäten der ganzen Energieniveau-Besetzungszahlen. Übrigens, falls da eine der Besetzungszahlen 0 ist, so gilt die Identität Fakultät von 0 ist 1. Wir können uns diese sehr allgemeine Formel konkretisieren, indem wir es mal konkret auf unser Beispielsystem mit den drei Teilchen, das wir die ganze Zeit diskutieren, anwenden. Das ist in Gleichung 413 getan. Das ist beispielsweise mal für das Gewicht der Verteilung 2 vorgerechnet. T mit dem Index 2 ist 3 Fakultät durch 2 Fakultät mal 0 Fakultät mal 0 Fakultät mal 1 Fakultät. 3 Fakultät, das ist 3 mal 2 mal 1. 2 Fakultät, das ist 2 mal 1. 0 Fakultät, das ist 1. Und da das da zweimal vorkommt im Nenner, steht da halt mal 1 mal 1. Und 1 Fakultät, das ist wieder 1. Also insgesamt ist der Nenner des Bruchs dann 2 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1. Das ist insgesamt 3 mal 2 mal 1, das ist 6. Durch 2 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1, das ist 2. Also 6 durch 2 ist gleich 3. Und das Ergebnis hatten wir ja auch schon vor ein paar Minuten durch Abzählen gefunden. Nochmals mit Blick auf Tabelle 7 sehen wir, dass die Summe der Gewichte der Verteilungen, die hier 1, 3 und 6 sind, die Anzahl erlaubter Mikrozustände ergibt. Hier in dem Beispiel 10. Das ist Ihnen in Gleichung 414 nochmal ganz allgemein hingeschrieben. Die Summe der Gewichte der Verteilungen ergibt die Gesamtzahl aller Mikrozustände Omega. Für unser Beispiel wäre das also mit Blick auf Tabelle 7 1 plus 3 plus 6 sind 10. Ja, kommt ja hin. Sind ja auch 10 Mikrozustände, die wir da abzählen können. Wenn wir für einen kurzen Moment noch bei Tabelle 7 bleiben und bei dem Beispiel, das wir hier die ganze Zeit diskutieren, dann sehen wir, dass es da eine Verteilung gibt, deren Gewicht deutlich größer ist als die der anderen. Das ist hier Verteilung 3, die ein Gewicht 6 gegenüber 3 respektive 1 bei den anderen beiden Verteilungen in dem Beispiel hat. Generell gilt, dass die Verteilung mit dem größten Gewicht, was wir hier mal als T-Max denotieren wollen, maßgeblich die Eigenschaften von Vielteilchensystemen bestimmt, also dominiert. Wir nennen diese wahrscheinlichste Verteilung daher auch dominierende Verteilung. Die Eigenschaften von Vielteilchensystemen werden praktisch ausschließlich durch die wahrscheinlichste Verteilung bestimmt, das heißt dominiert. Das heißt, wir können ansetzen, wie es in Gleichung 415 getan ist, dass das Gewicht der wahrscheinlichsten Verteilung T-Max gegen unendlich geht und damit sehr groß wird, konkret sich der Zahl der überhaupt existierenden Mikrozustände Omega annähert, wenn wir es mit einem Vielteilchensystem zu tun haben, also wenn n gegen unendlich geht. In dem Beispiel mit dem Dreiteilchensystem, da ist zwar das Gewicht 6 gegenüber dem Gewicht 3 respektive Gewicht 1 schon größer, aber es ist jetzt noch nicht exorbitant größer. Es wird aber exorbitant größer, wenn die Teilchenanzahl dann deutlich größer als 3 wird. Das bedeutet, es wird für uns im Folgenden ausreichend sein, uns ausschließlich mit der wahrscheinlichsten, mit der dominierenden Verteilung zu befassen. Was wir also im Folgenden tun müssen, ist, diese wahrscheinlichste Verteilung zu bestimmen. Einen Formelausdruck zu bestimmen, mit dem wir die Besetzungszahlen der quantenmechanischen Energieniveaus in einem Vielteilchensystem berechnen können. Für eben den Fall des wahrscheinlichsten Satzes an Besetzungszahlen. Diese gesuchte Formel ist die Boltzmann-Verteilung, mit deren Herleitung wir uns in der nächsten Lehreinheit befassen wollen.